Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo Susanne.
Hallo Petra, wie geht's?
Mir geht's gut. Ich habe gehört, dass dein E-Book schon draußen ist. Die Melodie der neuen Welt.
Melodie der neuen Welt, genau. Und ihr könnt es bestellen für 4,99. Ist das nicht ein sensationeller Preis?
Ein Schnapper. Da kann man gleich mehrfach zugreifen. Einmal für sich selbst, einmal für die Mutter, einmal für den Vater, für die Schwester, sogar der Bruder könnte es lesen.
Richtig, ja. Meine Geschwister lesen, glaube ich, ganz gerne E-Books. Ich hoffe, die haben sich das jetzt alle schon gekauft.
Und die Printversion erscheint dann Anfang Mai?
Nee, am 29. April.
Okay.
Und wir haben uns dann auch was überlegt für Mai, für unsere nächste Podcast-Episode. Mhm. Ich kann ja mein Buch nicht spoilern. Also ich werde euch da jetzt nicht den ganzen Inhalt von Melodie, also was ich verraten kann, es geht um die Familie Steinway, also die Familie Steinweg, die damals aus Braunschweig nach Amerika ausgewandert ist, 1850, und in New York eine Klavierbaufirma gegründet hat. Mhm. Aber ich erzähle euch dann im Mai trotzdem die Geschichte aus dem alten New York, die also in derselben Zeit spielt. Und zwar geht es da um die Frederika Mandelbaum. Das war nämlich eine Kriminelle. Und das ist mal was Neues für unseren Podcast über inspirierende Frauen.
Hatten wir noch überhaupt nicht, glaube ich.
Nee, Kriminelle hat, aber wir wollten ja noch mehr machen, ne? Oder?
Wir machen da so eine Art kleine Sommerserie draus. Ich habe jetzt vergessen, wer die anderen waren, aber...
Spitzeder, diese mit dem Schneeballsystem, den Vornamen heißt die Adele, glaube ich, Spitzeder. Und das andere, gut, also Helena Blavatsky war jetzt keine Kriminelle in dem Sinne, aber sie geht so, ist mehr so in Richtung... Scharlatanerie wurde ihr schon vorgeworfen. Also so ein bisschen so eine Halbwelt.
Es wird also praktisch ein True Crime Summer bei uns. Und vorher haben wir aber auch noch eine Sonderfolge, völlig kriminalfrei. Und zwar haben wir Rebecca Gablé als Gästin gewinnen können. Und da werdet ihr schon in 2 Wochen die Folge hören.
Es ist sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit der Rebecca Gablé zu sprechen über Königinnen. Also es geht dann um mittelalterliche Königinnen.
Genau.
Also eine Folge noch zwischendrin im Mai, die kommt dann Mitte Mai.
Mitte April.
Entschuldigung, Mitte April.
Genau, also jetzt wisst ihr schon genau, was wir vorhaben. Heute geht es, wie ihr bestimmt schon gelesen habt, um Constance Spry, eine Unternehmerin, eine Floristin. Und Floristik, das hat uns beide überrascht, hatte tatsächlich etwas mit der Emanzipation der Frau im 19. Jahrhundert zu tun.
Und zwar eine ganze Menge. Und was, das erzählt uns Editha Weber. Die Folge haben wir schon aufgezeichnet. Es war ein ganz tolles Gespräch. Sie hat mehrere Bücher geschrieben. Editha ist Kulturhistorikerin und verbindet ihre Leidenschaft und Interesse für Geschichte mit ihrem Interesse und ihrer Leidenschaft für Floristik und Gärten. Und das ist ganz toll. Ihre Website, da findet ihr jede Menge Informationen, wenn ihr euch dafür interessiert. Oder ihr hört jetzt als allererstes mal unseren Podcast.
Liebe Editha, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist und uns ein bisschen was erzählen möchtest über Constance Spry. Du hast uns gepitcht, du hast uns eine sehr nette E-Mail geschrieben und du hast erzählt, dass die Gartenkunst und die Floristik eine wichtige Rolle gespielt hat bei der Emanzipation der Frau. Und das fanden wir so interessant, dass wir uns deswegen mit dir in Kontakt gesetzt haben und jetzt sind wir sehr, sehr gespannt, was denn wohl dahinter steckt. Welchen Einfluss hatte denn die Blumenkunst auf die Emanzipation der Frau?
Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Liebe Petra, liebe Susanne, ich freue mich so, dass ich heute die Gelegenheit habe, über Constance Spry zu sprechen. Und diese Frage, die ist für mich wunderbar, denn ich denke, es ist so spannend, zurückzuschauen. In der Zeit um 1900, in der Region, also was ich mich jetzt vor allem auch interessiert habe, war natürlich der Bereich von Großbritannien, also englischer, schottischer Bereich, walisischer Bereich, also diese Territorien, die zu Großbritannien dazugehört haben, wo ich mich lange schon mit Frauen beschäftigt habe. Und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, dass Frauen unterrichtet werden von Frauen in den Colleges, die gegründet werden im späten 19. Jahrhundert, um Frauen fit zu machen für den Gartenbau, damit sie sich dort einen Arbeitsplatz suchen können, dass sie dort tätig werden können, ihr eigenes Geld verdienen und nicht für irgendwelche kleinen Arbeiten, Pfennigarbeiten in Gaststätten oder in Kneipen oder ähnlichen mit geringem Gehalt arbeiten müssen. Und das gibt ihnen so viel Kraft. Und es ist gerade interessant, diese erste Generation von jungen Frauen, aber auch Frauen, die schon gestanden sind und sie unterstützen in den Colleges. Berühmt ist zum Beispiel auch Gertrude Jekyll, eine ganz große Gärtnerin in dieser Zeit, die Mitbegründerin ist oder Mitunterstützerin ist von solchen Colleges. Und die sind in dieser Frauen-Emanzipationsbewegung beteiligt. Sie sind beschäftigt dort in diesen Colleges oder sie unterrichten dort, junge Frauen lernen dort, aber sie interessieren sich eben dafür, für die Rechte der Frau, die zu verbessern, ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie Selbstständigkeit erlangen, denn ihnen sind sehr, sehr wenige Rechte zugestanden. Sie haben kein Wahlrecht. Dieses Recht für die Wahl, das ist ja ein ganz großer Slogan, der bis in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ja auch in der Gesellschaft stark diskutiert wird. Und da sind eben diese Orte ganz besonders spannend zu sehen, wie Frauen im Garten arbeiten. Und das, da gehen, es gibt solche jungen Frauen, die dort arbeiten, da gehen die Menschen hin, um sich das in den Gärten, wo die tätig sind, anzuschauen, wie die Frauen, teilweise haben sie so Knickerbocker an, teilweise auch so ganz lange Röcke, und mit denen arbeiten sie dort. Und das ist ein Skandal, das ist richtig, wird diskutiert in der Gesellschaft.
Weil sie sich dreckig machen?
Naja, weil es Frauen sind, und wenn Frauen Hosen tragen, das ist ihnen ja auch nicht gestattet.
Aus welchen Gesellschaftsschichten kamen diese Frauen?
Na, diese Frauen, die an den Colleges sind, das sind ganz einfache Frauen, die versuchen auch etwas an Ausbildung zu gewinnen, um dann eben selbstständig arbeiten zu können. Frauen, die das Ganze tragen, die kommen aus den höheren gesellschaftlichen Schichten. Gertrude Jekyll zum Beispiel ist ein Mitglied der Gentry, also auch eine sehr wohlhabende Schicht, und die besitzen auch einiges. Das heißt aber nicht, dass die alle immens reich sind, aber sie sind natürlich aus begüterten Familien mit Möglichkeiten, auch sich bilden zu lassen. Also das haben natürlich viele von ihnen nutzen zu können. Also wir sind hier bei den Menschen, die beobachten, die Gesellschaft wandelt sich. Die Industrialisierung ist fortgeschritten, eine Urbanisierung, die beginnt, die Menschen vom den ländlichen Bereich in die Stadt zu ziehen, zu den Bereichen dort, wo die Fabriken entstehen. Und es ist unheimlich viel Armut, Verelendung, die immer wieder beobachtet wird. Und dagegen möchten viele Menschen etwas machen.
Und Gärten, die gibt es ja schon viel länger, ne? Also man hat ja so den englischen Landschaftsgarten vor Augen und so. Aber wenn wir dann über die Floristik sprechen, da ist ja dann auch nochmal eine Spanne. Also zwischen dem Garten, der ja irgendwie auch was Natürliches nachahmen soll, aber dann ja doch auch irgendwo wieder sehr artifiziell ist, mit bestimmten Durchblicken und so weiter. Und dann eben so ein kleiner Blumenstrauß. Also sind ja eigentlich auch wieder zwei ganz verschiedene Sachen.
Naja, die Landschaftsgärten sind natürlich etwas, hat eine politische Message ursprünglich einmal gehabt. Und es ist natürlich etwas ganz anderes, einen Landschaftsgarten zu betrachten und ihn auf den Geist wirken zu lassen, als einen Blumengarten zu haben. Aber in den wohlhabenden Häusern, in denen man so einen Landschaftsgarten hat, besessen oder einrichten lassen, gestalten lassen, die haben natürlich auch Blumengärten gehabt, die hatten Gemüsegärten, denn das sind ja die Bereiche, wo man sich daraus ernährt, dementsprechend natürlich auch Personal. Und in London zum Beispiel, der Covent Garden Market, der ist etwa 1630 gegründet worden, und da gab es schon die ersten Stände, wo auch Blumen gekauft werden konnten. Also Wohlhabende konnten sehr wohl dann Blumen kaufen, besitzen aber natürlich auch eigene Gärten, und dort haben sie eben das Personal, die können das abschneiden und in ihre Räume bringen.
Und Constance Spry war dann eine von denen, um jetzt mal auf Constance Spry zu kommen, war eine von diesen Gärtnerinnen, die so etwas gemacht hat?
Also die Entwicklung in Großbritannien setzt sich natürlich dann fort. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wird es immer populärer. Ihr werdet bestimmt kennen dieses Musical My Fair Lady.
Oh ja.
Wo es diese Blumenhändlerin gibt, also die Blumenmädchen. Und es ist sehr, sehr populär gewesen, so um die Mitte des 19. Jahrhunderts, dass diese Blumenhändlerinnen auf den Straßen ihre Blumen verkauft haben. Also im 19. Jahrhundert war das schon sehr verbreitet. Und es gibt dann eben auch die Entwicklung dahingehend, dass es Blumenläden gibt.
Es gibt auch immer wieder Romane, in denen diese Blumen, und das ist dann oft irgendwie so der Herr aus der besseren Gesellschaft,
genau,
der sich in ein Blumenmädchen verliebt. Das ist ja wirklich so ein Motiv, was immer wiederkehrt.
Ja, das immer wiederkehrt. Aber die Menschen, die dort Blumen verkauft haben, gerade auf den Ständen, also in den Straßen oder an den Ständen, die haben natürlich wenig verdient damit. Wenige Pence. Von den Wohlhabenden werden Blumen so wertgeschätzt, aber die armen Menschen, die sie verkaufen und herstellen, für die hat man kein Interesse. Und das ist natürlich eine typische Entwicklung dieser Zeit, die auch immer zur Kritik gereizt hat. Aber die Entwicklung, die Constance Pry genommen hat, die ist noch ein bisschen aus anderer Perspektive zu betrachten. Denn wir gehen jetzt von der Zeit des späten 19. Jahrhunderts in die Zeit des frühen 20. Jahrhunderts hinein. 1886 ist sie geboren in den Midlands, in Derby. Und sie kommt aus einfachen Verhältnissen. Aber der Vater hat so ein großes Interesse, der hat so einen Impuls am Lernen. Er war Lehrling, er war dann auch Telegraphist bei der Eisenbahn und hat Abendschulen besucht. Der wollte nach oben, er wollte aufsteigen. Und das schafft er Stück für Stück, peu à peu, von jeder Bildungsstufe, die er nehmen kann, ziehen sie auch in eine andere Region, um 1900 dann nach Irland. Und am Ende wird er dann ein höherer Beamter im Bildungswesen sein. Und die Tochter ist davon inspiriert. Das heißt, sie möchte lernen, sich entwickeln. Und die Mutter ist sehr daran interessiert, diesen gesellschaftlichen Aufstieg auch nach außen zu zeigen. Und wie man das in den wohlhabenden Häusern gemacht hat, hat man dort natürlich auch Blumen arrangiert. Und scheinbar hat sie das sehr schnell übernehmen dürfen und fängt dann an, im Haus, wenn Partys sind oder eine Teegesellschaft von der Mutter eingeladen wird, dass sie dort etwas eben als Gestecke herstellen kann. Und sie hat dann so ihre ganz eigene Art und Weise entwickelt, hatte natürlich auch ein Kindermädchen, mit dem ist sie durch die Landschaft gegangen und hat dann schon von ihr selber so die Namen der alten Wiesenblumen erfahren. Und das sind so Gedanken, die sie offensichtlich mit in ihre Erwachsenenzeit hinein retten kann. Dann entwickelt sie sich aber vor allem in die Richtung, dass sie Hygiene am College, Physiognomie hat, Gesundheitserziehung, das ist so ihre Ausbildung, in die sie 1905 auch noch einmal eine Zeit lang nach London fährt. Dort hat sie sich dann ein Jahr noch aufgehalten als 19-Jährige, um dort also Gesundheitserzieherin diese Ausbildung fortzusetzen. Und dann wird sie tätig für die Frauenbewegung. Also es geht vor allem auch um die Ausbildung von Menschen oder die Bildung von Menschen auf dem Lande in Irland, wo sie unendlich arm waren, um sie über Gesundheit, über Hygiene zu informieren. Und wir müssen uns das so vorstellen, da hatten sie einen Pferdewagen und da waren mehrere Leute, die daran beteiligt waren. Es gab natürlich auch aus wohlhabenden Schichten, auch aus politischen Schichten, Leute, die das unterstützt haben, finanziert haben. Und dann sind sie so mit solchen Plakaten so über Land gefahren und haben den Leuten eben Körperfunktionen, hygienische Sachen, alles sowas, was mit Krankheiten auch zu tun hat, erklärt. Und da ist sie mit dabei. Und am Abend schlafen sie natürlich in den besseren Häusern, so bei den Landlords und Ähnlichen. Und da beobachtet sie als junge Frau dann schon auch so eine schönen floristischen Gestecke. Und das hat sie wohl immer begeistert. Dann heiratet sie 1910. Das ist ein verwitweter Bergwerksmanager, oder Manager ist nicht das richtige Wort. Also er hat dort als eine Art Verwalter oder Geschäftsführer für so ein Bergwerk gearbeitet. Er hatte eine kleine Tochter. Und sie, zwei Jahre später ist dann ihr kleiner Sohn, der Anthony, geboren, das einzige Kind, das sie haben wird. Und dann kommt der Krieg ja schon. 14 beginnt ja der Krieg. Ihr Mann geht an die Front. Und offensichtlich war da aber die Ehe schon sehr schwierig. Sie hat wenig darüber erzählt. Also es ist in ihren Büchern, die sie überliefert, ist ja über ein Dutzend Bücher später von ihr herausgegeben worden, hat sie manches auch nicht direkt ausgesprochen.
Weiß man, wie die sich kennengelernt haben? Wurden die sich vorgestellt oder hat sie ihn einfach so getroffen oder weiß man das einfach
nicht?
Nein,
also ich denke, sie wird ihn kennengelernt haben im Zuge dieser Bildungskampagne, wo sie ja mit dem Pferdewagen unterwegs waren und in den Ortschaften jeweils waren, Menschen unterrichtet haben und dort wird er so auch da gewesen sein. Also es ist interessant, im April haben sie sich kennengelernt, 1910, und im Sommer hat er dann die Familie besucht. Die waren wohl sehr verwundert. Und alle haben ja auch gehofft, sie wird sich beruflicher Hinsicht weiterentwickeln. Und Ende des Jahres haben sie schon geheiratet.
Ah ja, aber ich meine, aufgehört zu arbeiten.
Ja, da hat sie aufgehört und zieht mit ihm in so ein kleines Dorf. Wie gesagt, er arbeitet ja dort im Bergwerk. Dann fängt sie auch an. Und das ist das Interessante, nochmal der Blick zurück auf diese Generation, von der ich vorhin gesprochen habe, die die Colleges unterstützen für die Frauen, in der diese Ausbildung entsteht. Gertrude Jekyll oder ich möchte noch den Namen Theresa Early nennen. Das ist eine Freundin von der Jekyll gewesen. Die hat ein tolles Buch geschrieben über Haushaltstipps, würden wir heute sagen, Gestaltungstipps, gärtnerische Tipps. Und das wird ein totaler Bestseller in Großbritannien zu dieser Zeit. Und das ist eins der Bücher, das Constance Bry dann liest. Diese Tipps beherzigt, sie fängt an Brot zu backen, sie schaut sich im Garten das nochmal genauer an, sie liest natürlich auch Sachen von der Gertrude Jekyll. Also das ist auch so ein Moment, sie steht auf den Schultern von Riesen. Das heißt, diese Emanzipationsbewegung, die auch fassbar wird durch die Bücher, das heißt durch die Vermittlung, die diese Frauen ja vorgenommen haben in der Gesellschaft, kann sie sich ausbilden, kann sie etwas Neues lernen zu ihren eigenen Ideen der Entwicklung, die sie ja schon als junge Frau genommen hat, auch in diesem Bildungssektor, in diesem Hygienesektor, kann sie selber eben in diese Richtung sich weiterentwickeln und davon wird sie später profitieren. Da sagt sie, das war meine Bibel, dieses Buch von Theresa Early. Und das finde ich sehr interessant, wie das also aus dem Theoretischen ins Praktische geht in der nächsten Generation.
Du hattest ja gesagt, es gab da diese Ausbildung auch quasi zur, war das eine Ausbildung zur Gärtnerin oder zur Floristin?
Nein, das sind gärtnerische Ausbildungen.
Aber hat sie die dann auch gemacht? Weil im Moment haben wir ja, hat sie einen anderen Ausbildungsweg hinter sich.
Es ist ganz anders. Es ist, der Krieg kommt 14, ihr Mann geht an die Front. Sie zieht mit dem Mädchen, mit dem Jungen, also die kleine Stieftochter, die sie hat, und ihr Sohn nach Dublin. Und ihr wisst, 16 ist der große Osteraufstand. Blutig wird er niedergeschlagen. Und es ist so furchtbar, das auch zu erleben für sie. Sie unterstützt natürlich dort auch mit Verbandsmaterial, sie nimmt teil an der Hilfe für die anderen, aber sie ist entsetzt über diesen Ausbruch von Gewalt, auch die Bestrafung derjenigen, die für Irland kämpfen. Ihr Mann kommt dann zurück aus dem Krieg, sie gehen wieder auf das Dorf zurück, aber in dem Moment muss sie wahrscheinlich schon sich so verändert haben. Sie hat ja in Dublin ihre kleine Wohnung gehabt, hat mit den beiden Kindern dort gelebt, hat ihr Leben organisiert. Und ich glaube, für sie muss dann der Moment gekommen sein, zu sagen, nein, in dieser Ehe möchte ich nicht bleiben. Es gibt in Schriften über sie, was über sie auch natürlich auch teilweise interpretiert wird, die Vermutung, es kann vielleicht auch etwas Gewalttätigkeit in der Ehe geherrscht haben. Aber das sind nie ausgesprochene Dinge. Zumindest habe ich so etwas nicht finden können, dass sie von sich aus darüber berichtet hätte. Sie lässt vieles eben im Unklaren. Dann hat sie wohl allen Mut zusammengenommen, nimmt das Mädchen, bringt das zu ihren Großeltern, nimmt sich ihren Sohn, geht zurück nach England und wird dann relativ schnell dort tätig werden. Es ist ja noch die Zeit des Ersten Weltkrieges und sie kann dort eine Art Fabrikinspektorin in Sachen Gesundheit, Gesundheitserziehung, Hygiene tätig werden und lernt dort im Laufe dieser Zeit wohl offensichtlich schon den Henry Spry kennen. Der Krieg ist zu Ende. Henry Spry hat vorher als Beamter in Indien gearbeitet, ist verheiratet, hat mehrere Kinder. Der geht also zurück nach Indien, setzt seine Tätigkeit vor. Und sie wird wohl durch Vermittlung ihres Vaters die Möglichkeit erhalten, dann in London tätig zu werden. Und da wird sie eine Schuldirektorin im East End. Also ein sehr, sehr armer Teil von London. Und die Idee der Regierung ist nun, junge Fabrikarbeiter, Männer und Frauen, zu unterrichten, damit sie bessere Kenntnisse haben, es ist ja eine neue Zeit auch angebrochen, damit sie aber auch ästhetisch weiterentwickelt werden und Kenntnis erlangen, das ist so ihr Interesse, das ist als Schuldirektorin für sie etwas Außergewöhnliches. Und ich denke ja, ich habe ja vorhin davon gesprochen, sie muss es ja geliebt haben, schon als junge Frau, als junges Mädchen, floristische Gestecke herzustellen und dann bringt sie Blumen mit. Der Korb ist voller Blumen, wenn sie sich morgens in den Bus setzt und die Menschen schauen sie an, der Busfahrer schaut sie an und sie schreibt da in ihrem Buch drüber, als ob die Menschen sagen, diese Blumen erinnern mich an meine Kindheit und als ob sie auch sagen, oh, ich hätte gerne eine Blume. Und dann verschenkt sie Blumen und sie findet, das ist so die freie Maurerei der Blumen, die Menschen zusammenführt. Und dann hat sie auch in der Schule die jungen Mädchen dann die Klassenräume gestalten lassen mit Blumen.
Hat sie das so genannt, die Freimaurerei der Blumen?
Ja, so nennt sie das in einem ihrer Bücher. Mhm. Und was mich sehr berührt hat, müsst ihr euch vorstellen, das sind junge Mädchen, die kommen aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen. Wo haben die Zugang zu etwas Schönem? Das möchte sie ihnen beibringen. Und sie ist immer geprägt eben auch von der niederländischen Blumenmalerei. Das hat sie immer fasziniert. Und jetzt hat ein Mädchen Geld gestohlen und hat sich Papierblumen dafür gekauft. Und dann wird das Mädchen zur Rede gestellt Und das berührt sie so unendlich. Da hat sie gesagt, die Kleine, ich wollte nur etwas Schönes haben. Also sie hat das verstanden. Und das ist wichtig, glaube ich, nochmal das zu betonen. Denn in dieser Zeit, sie ist Schuldirektorin, aber am Abend bei Partys, bei Freunden und offensichtlich auch bei Freunden von Freunden, dekoriert sie floristisch. Also das, was sie eigentlich aus Freude gemacht hat, für sich allein, aber auch andere hat es erfreut, das erfreut eben auch einen größeren Kreis. Und jetzt kommt sie in der Zeit der späten 1920er Jahre in so einen Gesellschaftskreis hinein. Da ist zum Beispiel Sidney Bernstein, das ist ein ganz großer Show-Business-Unternehmer, oder auch der Norman Wilkinson, der ist ein Theaterdesigner, ein großer Ästhet, der hat selber zum Beispiel auch viele Shakespeare-Stücke ausgestattet. Mit ihnen kommen sie ins Gespräch und sie wünschen sich eine Gestaltung, wie sie sie macht, floristisch. Also der Sidney Bernstein, der hat eine große Kinokette und die Floristen, und das ist so die Idee um 1900, da gab es eben diese Geschäfte schon, da gab es diese Blumenläden und die Floristen haben das verkauft und natürlich diverse Leute vor Ort haben sowas auch gestaltet. Und ihr müsst euch denken, ganz üblich in der edwardianischen Zeit, so um 1900, waren langstielige Rosen oder auch Nelken liebte man, Lilien. Das kennt ihr bestimmt. Wenn man nach Großbritannien fährt, hat man oft, oder auch in den englischen Filmen sieht man oft diese schönen großen Gefäße mit wunderbaren Lilien. Weiß oder auch andersfarbig, und dann duften die ja immer so stark. Das war total in. Sie macht was anderes. Über die Vermittlung dieses Kreises, in den sie dort kommt, wird sie dann floristisch gestalten, diese Parfümeriekette Atkinson, die ihre Schaufenster neu ausstatten lassen. Da sind wir im November und da war sie selber erstaunt. Auf dem Blumenmarkt gab es da zu der Zeit nicht so viel und da hat sie auch ein bisschen improvisieren müssen. Und das hat sie gemacht. Zum Beispiel, auch wenn man heute in den Wald geht, hat man überall diese Clematis, diese Wildreben, also diese Clematispflanzen. Das ist so, es gibt da dieses bisschen so, je länger, je lieber wird das, glaube ich, auch in Deutschland genannt. Also so wie so eine lange Blütenketten, natürlich dann auch aufgetrocknet in dieser Zeit und mit anderen Gräsern oder Laub in farbiger Schattierung. Und das hat sie so zusammen arrangiert. Es muss fantastisch ausgesehen haben. Die Polizei musste dann vor diese Parfümeriekette, das ist ja ein ganz schicken Teil von London gewesen, wo die sich da angesiedelt hatten, und musste den Verkehr regeln, weil so viele Menschen kamen und vor den Schaufenstern standen.
Gibt es da Bilder von?
Also ein Bild habe ich mal gesehen, da kann man aber nur so sehen, wie die Menschen Trauben davor so stehen, aber es hat sich ja damals zu der Zeit sicherlich keinen großartig interessiert.
Aber das werden in einem Schaufenster ja eher nicht frische Blumen gewesen sein, oder? Dann getrocknete, weil sonst müsstest du das ja alle paar Tage neu machen.
Das ist ja die Idee, die sie mit hineinbringt. Also, dass man guckt, was man kreieren kann, vor allem, wenn man es im November macht, was ist überhaupt dort vorhanden? Also üblicherweise auf dem Markt konnte man auch Chrysanthemen damals kaufen, aber das ist ja etwas, was sie gar nicht interessiert hat. Sie wollte ja was Außergewöhnliches. Sie gestaltet etwas, ihre Prinzipien sind, natürlich soll es sein, saisonal soll es sein und ist frei von den Traditionen, an denen man sich orientieren müsste. Und so gestaltet sie. Also früher hätte man muss sich vorstellen, reiche Leute, die ein Glashaus haben, die einen Schnittblumengarten haben, die haben immer Blumen einer Sorte in einer langstieligen Vase oder in einem Silberpokal oder in Silberschalen arrangieren lassen. Und wenn Menschen zum Beispiel verschiedene Blumen arrangiert hätten, dann würde man schon sagen, die haben nicht genug Geld, um sich jetzt eine größere Anzahl von Blumen zu kaufen oder auch selber zu pflegen oder dass man die im Garten hätte. Und es war also auch eine Frage vom Prestige, das man mitbrachte. Und sie interessiert sich überhaupt nicht dafür. Also sie hat die Idee, es sollte Mangoldblätter mit Rosen eine Verbindung eingehen oder Erdbeerblätter. Und es wird in ganz kurzer Zeit angenommen, und zwar auch von der feinen Gesellschaft. Also so späte 20er Jahre, das ist ja die Zeit des Börsencrash, das ist eine Zeit großer, eben wirtschaftlich, gesellschaftlich, politischer Veränderung in der ganzen Welt. Und da gründet sie ihr Unternehmen Flower Decorations.
Jetzt nochmal ganz kurz zurück zum biografischen Rahmen. Also wir sind jetzt da 20er Jahre. Ist sie zu der Zeit quasi alleinerziehende Mutter?
Ja, das ist sie. Und der Henry Spry. Ich sagte ja, den hatte sie kennengelernt. Offensichtlich eine Liebesbeziehung mit ihm ist sie wohl eingegangen. Er ist ja nun in Indien. Und dann kommt er zurück und als er zurückkommt, lässt sie sich scheiden. Und das...
Ach so, sie hatte ihn geheiratet, soweit war
nein,
er. Ach nee, sie
nein.
lässt sich von ihrem ersten Mann scheiden.
Die lässt sich von ihrem ersten Mann, von ihrem Mann scheiden. Und in dieser Zeit, wir sind in den 20er Jahren, da ist Scheidung ein Skandal. Da ist Scheidung etwas, das macht man nicht. Weil es vor allem natürlich auch die Frau und auch die Kinder in eine sehr unangenehme Situation bringt. Also gesellschaftlich am Rande stehend. Und das macht sie, aber sie traut sich das, sie ist mutig und sie nennt sich dann Constance Spry.
Obwohl sie nicht geheiratet hat.
Ja, das war in der Forschung, also mit den Leuten, tolle Biografie, die Sue Shepard, die hat immer wieder geschaut und auch die Quellen nachgeschaut, es gibt keine Eheschließungsurkunde. Und soweit das momentan also bekannt ist, hat er sich nicht scheiden lassen, um seine Frau und seine Kinder nicht in eine negative Situation zu bringen. Ihr müsst denken, in dieser Zeit nach dem Ersten Weltkrieg gab es sehr viele Witwen, sehr viele junge Frauen, die ihren Verlobten auch verloren hatten und ganz, ganz oft, ich denke, wird niemand gefragt haben, weil Menschen dieses schwierige Thema gar nicht berühren wollten. Und da hat sich ja keiner gefragt, wo ist denn ihr Mann? Und sie nennt sich dann Spry und scheinbar ist das nicht irgendwie mal aufgegriffen worden in einem öffentlichen Bezug und sie hat darüber nicht gesprochen.
Aber die beiden leben dann zusammen.
Ja, und sie hat ja dieses kleine Unternehmen gegründet, Flower Decoration. Und zuerst ist sie ja so ein One-Woman-Show und ist finanziell, das ist eher negativ. Also sie gibt viel mehr Geld aus für das, was sie natürlich auch an diversen Pflanzen, an Blumen kaufen muss. Und es wird natürlich auch bei weitem nicht so gut bezahlt. Und erst er greift dann ein, positiv, dass er auch ihre Finanzen ein bisschen unterstützen kann und schauen, was man wie berechnet. Und dann kommen eigentlich immer mehr Freunde, Menschen, die sie kannte, außer Ausbildungszeit oder ähnliches. Und sie traut allen etwas zu. Und das schreiben Leute später auch in Erinnerung an sie oder sprechen darüber, dass sie so etwas positiv, so etwas Lebensbejahendes hatte. Ich glaube, das ist so unglaublich zu sagen, wir sind in den späten 20er Jahren und sie gründet ein Unternehmen. Also sie gründet Flower Decoration. Eine so schwierige Zeit und man darf auch nicht vergessen, eine Frau aus ihrer Position, die so etwas macht, so selbstständig ist, das hätte sich vor dem Ersten Weltkrieg wohl kaum einer vorstellen können.
Die Schultätigkeit, die war dann...
Die hat sie aufgegeben.
...beendet.
Ja.
Weil das konnte sie ja nicht auch noch.
Nein, das hat sie aufgegeben. Und sie hat sich dann entschieden und da ist sie Anfang 40, da ist sie 42, 43 Jahre alt und jetzt beginnt sie etwas ganz Neues, ganz abenteuerlich, mit so viel Mut und Fantasie.
Und wie muss man sich dieses Flower Decoration vorstellen? Hast du dir auch ein Ladengeschäft oder war das halt wirklich...
Das ist dieses Ladengeschäft.
Ah, ja.
Das ist ein Ladengeschäft und dann hat sie natürlich das dort, ich denke mal, diese Gestecke gehabt. Dann kommen immer mehr Leute da hinzu. Dann auch Menschen natürlich, die ihr helfen, zum Blumenmarkt zu fahren. Und natürlich auch bringt sie sehr viele Blumen mit, zuerst aus ihrem eigenen Garten. Und das ist eben das Besondere. Sie geht in den Blumengarten, sie geht in den Gemüsegarten. Sie geht an den Waldrand, in den Wiesenrand, sie dekoriert das alles zusammen. Und das einige, also sie hat in Hochzeiten 70 Leute angestellt.
70.
Ja, sie ist dann.
Oh, okay.
Und sag ja, so Ende der 20er und sie wird dann en vogue in der High Society. Ihr werdet Cecil Beaton kennen, den berühmten Fotografen. Seine Schwester heiratet und sie gestaltet die floristische Umrahmung dafür. Und das ist so eine Winterhochzeit, sie hat es in Weiß, sie wird eine inszeniert von Cecil, von ihrem Bruder, auch wie eine Schneekönigin. Und da gibt es solche Girlanden mit Frühblühern, da wird sie mit ihren Brautjungfern verknüpft. Die Leute stehen an der Straße und staunen. Also wer was auf sich hält, der lässt das von ihr dekorieren. Viele Hochzeiten auch in den Kirchen, in den Londoner Kirchen. Dem Klerus ist das nicht immer unbedingt so angenehm. Sie sind oft irritiert und sie bringt sehr viel Wildpflanzen, sehr viel Wiesenpflanzen mit hinein. Und sie lehrt eigentlich die Briten die Schönheit dieser einfachen Pflanzen. Und das ist der neueste Schrei, der letzte Schrei zu dieser Zeit.
Also ist sie so eine richtige Pionierin.
Ja.
Und Autodidaktin, ja, offensichtlich.
Ja, ne? Also ich würde schon sagen, es wird gerne gesagt und ich würde dem unbedingt zustimmen, sie revolutioniert die floristische Gestaltung. Sie ist keine Floristin, sondern sie ist eine Frau mit Fantasie und sie legt Wert auf diesen Unterschied. Sie bezeichnet sich als eine floristische Künstlerin. Und wenn sie in die guten Häuser geht oder ihre Angestellten das übernehmen und dort diese Kreation dann aufbauen, und oft wird das ja bestellt, jede Woche dann wieder neu aufgelegt, dann das also mit neuen Blumen wieder erfrischt. Sie gehen nicht durch den Dienstboteneingang, sie gehen zur Vordertür hinein. Sie ist eine Künstlerin. Das verändert natürlich auch die Wahrnehmung von Pflanzen, von dem, was es wert ist, präsentiert zu werden.
Klar, wahrscheinlich wird erst oft mal gesagt werden, was ist denn das für ein Unkraut, was du uns da
anbringst? Ganz genau. Unkraut. Also das ist doch von vielen Leuten als Unkraut bezeichnet worden und die haben diese Schönheit gar nicht erkennen können. Aber für sie ist das eben ein Festhalten an Traditionen, die sie als einschränkend empfindet. Und ihr gefallen auch die Vasen nicht. Sie geht in Antikshops, sie geht auf Trödelmärkte, sie schaut auch, wenn sie bei den wohlhabenden Leuten ist, für die sie eben diese Bouquets gestaltet, darf ich in ihre Küche gehen? Sie geht in die Küche, macht die Schränke auf, nimmt sich Gefäße raus, sie holt sich die Brotkästen zum Beispiel. Und in der viktorianischen Zeit war sehr beliebt, dass man so eine muschelartigen Gefäße hatte oder auch die Hand, eine Hand, die eine Muschel hält, damit dekoriert sie. Und dann hat sie auch eine Freundin aus ihrem Umkreis, die bei ihr arbeitet, die hatte auch Kunst studiert und die lässt sie nach ihrer Idee so eine Art von, also mit einem kleinen Fuß versehen, wie so eine Art Boot, Vasen herstellen. Und die sind wahrscheinlich erst auch aus einer Art Pappmaché, die werden natürlich dann auch behandelt, damit sie etwas halten können. Und dann hat sie eine Manufaktur, eine Firma gefunden, Fulham Pottery, und die stellen sie her. Und dann beliefert sie also ihre Kunden mit den floristischen Kreationen und genauso mit den Vasen. Und die sind gerne in so einer, also hellen Farbe hergestellt worden, innen drinnen glasiert, damit das Wasser halt drin bleibt, und außen so, dass sie dann an die jeweilige Farbe für den Raum oder die Wand, wo sie genutzt werden. Und diese Bootform ist natürlich ganz fantastisch, um sie auf den Fenster zu stellen, um sie vor allem aber auch auf die Kaminsimse zu stellen oder in der Mitte auf einen großen Tisch. Dann braucht man nur dieses eine Gesteck. Also so hat sie sich das gedacht. Und dann kann man sie eben nach den jeweiligen Wünschen farbig fassen. Und diese Fulham Pottery, die erkennen, dass das so modisch ist, so fantastisch ist. Sie haben dann ihre eigenen Serien herstellen lassen. Die sind ein bisschen anders und man merkt dort, dass dort die Manufakturarbeiter noch einen größeren Sinn haben für die praktische Idee von solchen Gefäßen. Und natürlich haben die dann auch schon etwas verbessert daran herstellen können in diesen neuen Serien. Die sind so en vogue gewesen. Und später werden auch andere Manufakturbetriebe eben solche Serien auflegen, auch für einen kleineren Geldbeutel.
Und ist Ihr Unternehmen dann auch wirtschaftlich erfolgreich? Also eine Anerkennung scheint sie auf jeden Fall mal gehabt zu haben.
Ich denke schon, aber ich denke nach wie vor, ich glaube, das ist heute auch nicht anders, floristisch tätig zu sein, da wird man, glaube ich, nicht reich von. Blumen zu züchten und auch heute diese Slow-Flower-Bewegung zeigt es ja ganz deutlich, wenn in Europa, in den einzelnen Ländern, das ist in Großbritannien nicht anders, seit einigen Jahren gibt es ein großes Interesse daran, Blumen wieder dort selber zu züchten oder anzubauen, um sie als Schnittblumen zu verkaufen. Ich glaube, da kann man nicht viel Gewinn mitmachen. Deshalb ist ja eine große Industrie entstanden, in denen eben überall auf der Welt solche großen Blumenfarmen sind und dann wird das alles etwa nach Europa importiert. Und wenn wir heute in ein Geschäft gehen und zu dieser Zeit Rosen haben oder viele andere Blumen, kommen sie ja von anderen Erdteilen. Und das ist immer eine Finanzfrage. Es ist zur jetzigen Zeit so und es war vor 100 Jahren ja genauso. Aber auf jeden Fall ist Ihr Unternehmen erfolgreich, auch in der Hinsicht, gerade viele Hochzeiten, die stattfinden, bei den Celebrities und bei den Royals in Großbritannien, werden von ihr floristisch ausgestattet. Zum Beispiel auch 1937 die Hochzeit des abgedankten Königs, der jetzt ja in Frankreich heiratet, die Wallis Simpson. Und da hat sie auch diese floristische Dekoration gestaltet. Die Braut hat übrigens ein Kleid von der Schiaparelli an und Cecil Beaton macht die Fotos. In der Vogue in Großbritannien werden das natürlich diese Sachen alle nicht gezeigt, darüber wird nicht geschrieben. Aber das war eben zu der Zeit State of the Art.
Ich habe jetzt schon gedacht, du sagst bei der Krönung.
Hat sie auch, aber wir sind jetzt 1937. Und
ach so,
wir sind jetzt
okay.
1937 bei der Hochzeit des abgedankten Königs. Das ist ja der Onkel von der späteren Elisabeth II. Da könnt ihr euch vorstellen, waren die Royals not amused. Und eine Weile hat zum Beispiel auch Cecil Beaton auf Aufträge warten müssen. Und sie musste noch länger warten. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als Prinzessin Elisabeth den Philip Mountbatten heiratet, engagiert man sie wieder. Es ist halt aus unserer heutigen Perspektive schwer, sich das vorzustellen, aber sie war prominent. Constance Bry kannte die Welt in Großbritannien.
Ja, es kommt mir ein bisschen vor wie so ein Modedesigner oder so, ne? Weiß ich nicht, so Coco Chanel oder Schiaparelli, wie du eben gesagt hast oder so, ne? Also das sind dann Namen, die man damals kannte.
Die kannte man. Und das ist eben diese Zeit für die Gesellschaft, die oberen 10.000, ist eine Hausnummer, sie zu haben und sie zu engagieren. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, das Haus am Eaton Place. Da gab es eine alte Serie und das ist ja eine Neuauflage entstanden vor ein paar Jahren, wurde ja auch ausgestrahlt. Und da habe ich sehr gestaunt, da in dieser Neuauflage, da spricht der Haus ja da einmal davon, Constance Bry wird ihre Rechnung schon geschickt haben. Und dann kann man dort im Foyer dieses Hauses dann sehen, so eine schöne große bootartige Vase, so ganz typisch. Die kann man heute eben auch noch kaufen für Liebhaberpreise, sage ich mal. Und das fand ich ganz spannend. Natürlich haben Menschen in dieser Zeit, die wohlhabend waren, darauf Wert gelegt, modisch zu sein, wie du schon sagst. Mit dem, was in der Mode ist, in der Kreation, in dem, was man nutzt, um das Haus zu dekorieren, mit Stoffen oder mit Tapeten. Und da gehört sie auch mit hinein. 37, also die Hochzeit des abgedankten Königs. 10 Jahre später mit Elisabeth. Und das macht sie so wunderbar. Da wird sie so für geschätzt und alle bewundern sie. Und dann hat sie die Chance, 52 erhält sie den Auftrag, für Elisabeth die Krönung floristisch zu gestalten. Das ist der Höhepunkt für sie und da ist sie auch beeindruckt. Sie sagt, ich habe gedacht, ich bin wie in Aladins Höhle. Ich habe jetzt eben alle Wünsche frei und ich kann mich entwickeln, wie ich das möchte. Und sie hat natürlich mit diversen Verantwortlichen dieser jeweiligen Bereiche, die das mitorganisieren, diese ganzen Gestaltungen etwa für die Kirche selber, für auch den zeremoniellen Weg und für viele Bereiche, wo die jeweiligen Bankette gehalten werden. Das umrahmt sie alles floristisch. Und in der Zeit hatte sie aber zusammen mit Rosemary Hume bereits eine Ausbildungsstätte gegründet, also nach dem Zweiten Weltkrieg für junge Frauen, die ja nun den Veränderungen sich auch anpassen mussten. Auch Frauen aus diversen besseren Häusern konnten sich kein Personal mehr leisten. Die mussten selber kochen gehen. Die mussten selber alles aufräumen oder gestalten oder Vorhänge nähen. Und das unterrichtet sie. Also für ziemlich viel Geld haben dort die wirklich ausgestatteten Familien ihre Töchter untergebracht. Und das war ganz, ganz einfach. Das ist wirklich erstaunlich zu sehen, mit welchen Möglichkeiten sie dort auch umgehen konnte. Sie war es gewöhnt, wenig zu haben. Dürfen wir nicht vergessen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war eine sehr, sehr schwierige Situation mit dem, was es zu essen gibt, was es für Stoffe gibt, was kann man nutzen, was ist überhaupt vorhanden. Und was sie noch viel schwieriger fand, die Situation, die seelische, die Position, in der die jungen Frauen standen. Sie meint, das Gemüse, das wäre eine Speise für die Götter. Das hat sie schon im Zweiten Weltkrieg dann auch immer ihren Vorträgen präsentiert oder auch in ihren Büchern, die sie dort, oder ein Buch vor allem, das sie dort auch herausgegeben hat, Come into the Garden, Cook. Das ist auch aus den Vorträgen hervorgegangen, die sie in der Zeit geführt hat. Damit kann sie die Leute also auch heranführen an das, wie kann man Gemüse zubereiten. Und in der Küche, sie sagt, auch das Kochen ist eine Kunst. Und diese floristische Gestaltung ist auch eine Kunst. Und das alles verbindet sich miteinander, um für Frauen Selbstbewusstsein zu erzeugen. Ich bin in der Lage, mein Leben zu organisieren. Für sie ist auch ganz wichtig, wenn ich koche und ich habe Freude daran, oder ich gehe in den Garten, ich gestalte den Garten, ich habe Freude daran. Und dann nehme ich meine Pflanzen und gestalte so mit einem Marmeladenglas zum Beispiel. Oder ich nehme mir den alten Brotkasten. Und ihr werdet das kennen, wenn wir heute in Blumengeschäfte gehen, ist das ganz oft so mit alten Gegenständen, mit alten Kannen, mit wirklich ganz ungewöhnlichen Behältnissen, wird kreiert, wird etwas wunderschön zusammengestellt. Das geht zurück auf ihre Idee. Und sie hat ein Buch auch herausgegeben, Im Millionär for a few pence. Also gerade auch als eine Reaktion auf diese Hochzeit, die sie gestaltet für Elisabeth, die ist natürlich auch noch mit sehr einfachen Mitteln, wir haben das Jahr 47 und dann natürlich die Krönung 53, das ist etwas für die gehobene Gesellschaft. Aber sie sagt, nein, Schönheit ist für alle Menschen.
Ach, ist das schön. Ja, also es klingt so, als hätte sie wirklich eine Menge Menschen damals inspiriert. Wie war das? Ging dieser Einfluss auch über Großbritannien hinaus? Also hat man sie auch zum Beispiel, also auch in anderen europäischen Ländern zum Beispiel wahrgenommen?
Also sie ist zum Beispiel in Amerika mit offenen Herzen und mit offenen Händen aufgenommen worden und hat dort auch ein Geschäft, also ein Unternehmen gründen können, Flower Decoration, in New York. Aber leider, das ist die Zeit kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, dass ihr Unternehmen dann auch nicht lange in ihrer Hand bleibt, nicht bleiben kann, aus, denke ich mal, finanziellen, gesellschaftlichen Gründen heraus. Also das lässt sich dort nicht bewältigen, denn die Zeiten sind eine ganz andere dann geworden. Aber sie war in Amerika dort auch auf diverser Vortragsreisen und die Menschen waren wirklich fasziniert von ihr. Sie ist dann über Land gereist und hat natürlich Vorträge gehalten, hat sich aber selbst Notizen gemacht, wie die Amerikanerinnen ihre floristischen Gestecke machen, wie sie ihre Gärten so haben oder wie sie ihre Häuser dekorieren. Das fand sie ganz toll. Und sie ist ja 1960 gestorben und im Jahr davor war sie noch in Australien. Also in Australien hat sie auch so eine Vortragsreise gehabt und die Menschen waren begeistert. Es ist wirklich etwas Außergewöhnliches, mit so viel Fantasie heranzugehen und es muss nicht nobel und es müssen eben keine Silberschalen sein und es müssen nicht unbedingt nur teure Rosen sein. Und Rosen ist das Stichwort.
Ja, es gibt eine Rose, die nach ihr benannt wurde, richtig?
Und zwar David Austin. Das ist ja so ein großer Züchter in Großbritannien gewesen. Der hat sich diese alten Sorten angeschaut, hat sich die neuen, die modernen Rosen angeschaut und hat versucht, etwas zu kreieren, das die Vorteile von beiden miteinander verbindet. Und er kannte sie, denn sie ist eine ganz besondere Frau, nicht nur als Gärtnerin, sondern als Sammlerin für alte Rosen. Im 19. Jahrhundert werden ja dann aus verschiedenen Exemplaren, vor allem aus den Rosen, die aus Asien kommen, ganz neue Sorten kreiert. Das ist dann die moderne Rose, die wir auch kennen, so mit diesem wunderbaren, wie so eine Art Kelch ist die Blüte. Sie remontieren, das heißt, sie blühen mehrfach im Sommer und sie haben auch diese langen Stiele. Aber die europäischen Vorfahren, die alten Rosen, das sind die, die wir noch kennen, für die die Dichter Gedichte geschrieben haben, die gemalt worden sind. Das sind die Rosen, die der Venus zu Füßen gelegt werden oder die Rosen, die auf dem Kranze zusammengefasst sind, die die Madonna trägt. Diese alten Rosen, die geraten immer mehr in Vergessenheit. Und es gibt eben Enthusiasten, und dazu gehört auch Constance Bry, die sammeln sie. Und in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, da hat sich ja keiner mehr Zeit und Interesse und Muße gehabt, an so etwas zu denken. Und da sind auch einige von den Rosen, die eben auch im europäischen Kontinent vorher wohl noch existiert haben, gar nicht mehr zu finden gewesen. Und die hat sie gesammelt in ihrem Rosengarten. Und eine der berühmten Rosensammlerinnen ist ja auch Rita Sackville West mit dem Garten Sissinghurst, den kennt. Sie kannte sie natürlich, die Damen kannten sich. Oder auch Nora Lindsay ist auch eine ganz berühmte Gärtnerin, Gartengestalterin, Zwischenkriegszeit. Und ich hatte ja zum Anfang schon Gertrude Jekyll einmal erwähnt. Und die hat immer auch empfohlen und auch selber genutzt alte historische Rosen. Also diese besonderen Sorten, die duften. Sie blühen nur einmal.
Und die, die nach ihr benannt ist, was ist das für eine? Ne? Öfter blühende?
Nein, das ist eine englische. Das ist eine englische, die er ja, der David Austin, hat eben diese historischen Rosen und die modernen Rosen in eine Sorte, das nennt sich auch englische Rosen, eine neue Gruppe geschaffen. Und ihr zu Ehren hat er sie nach ihr genannt. 61 kommt sie auf den Markt. Und normalerweise seine englischen Rosen sind auch remontierend, die sind auch öfter blühend. Das macht sie eben auch so attraktiv. Sie haben die Gestalt alter Rosen, sie haben den Duft alter Rosen, aber eben sie haben etwas, eine längere Blühzeit. Aber bei dieser ersten, bei Constance Bry, bei dieser Blüte, ist es nicht der Fall. Also die blüht nur einmal. Die blüht so kugelig, herrlich, die lässt sich schön ranken. Und wenn sie blüht, ist es so üppig. Und das hat so eine Kraft, eine Schönheit. Schöner kann man sich an einen Menschen, der Rosen geliebt hat, glaube ich, nicht erinnern.
Das stimmt allerdings.
Ja, ich denke, sehr das schön. Ist schön. Ne? Ich denke, das ist eine schöne Erinnerung an ihr Leben. Ich finde es halt eben faszinierend, wenn man sich das vorstellt, wie einflussreich war diese Frau.
Wenn ich jetzt heute in England in einem Blumengeschäft gehen würde und würde den Namen Constance Bry fallen lassen, würde man sie dann wohl noch kennen?
Ich weiß es nicht. Also ich denke, in der Slowflower-Bewegung ist sie sehr bekannt.
Was ist denn das? Erklär doch das mal.
Dass in den Regionen selber Blumen gezüchtet werden, angebaut werden und als Schnittblumen verkauft werden. Die blühen eben in unseren jeweiligen Regionen. In Großbritannien gibt es auch eine ganz starke Bewegung, in der so enthusiastische Blumenanbauer das machen, um in keine importierten Rosen, die auch natürlich mit diversen Düngermitteln und natürlich auch mit diversen Stoffen, die die Pilze bekämpfen, damit sie eben auch diese langen Transportwege durchhalten und auch überhaupt so auch präsentiert werden, damit sie länger durchhalten und dementsprechend auch Dünger eingesetzt wird, das alles nicht haben.
Also die Entsprechung im Grunde zu Slow Food auch.
Und ich glaube, in diesem Bereich, wo es so viele Menschen gibt, die sich dafür auch interessieren, ich habe das ab und zu schon gesehen, 2, 3 Frauen kenne ich aus dieser Bewegung, die auf ihren Regalen, auf ihren Bücherregalen dann so ein Buch von Constance Pry haben.
Naja, und wenn sie sogar in der Fernsehserie vorkommt, ich meine, irgendjemand muss doch dann was mit dem Namen anfangen können.
Und es ist auch in den letzten Jahren, es gab vor ein paar Jahren eine tolle Ausstellung im Garden Museum in London. Ganz tolle Ausstellung, ihr gewidmet. Die wollte nochmal auch aufgreifen, diese fantastische Idee, die sie propagiert hat mit dieser Lebendigkeit und auch mit dieser Fantasie. Und ich fand es spannend, ein paar Jahre vorher wollte man dort im Designmuseum in London auch eine Ausstellung ihr widmen, oder da sollte sie, soweit ich es verstanden habe, auch ein Teil von einer Ausstellung sein. Und da haben zwei von den Mitbegründern dieses Museums, Designmuseums, gemeint, also so ein Kokolores, Frauen gestalten Blumen, also das ist ja nur wirklich nicht würdig für ein Designmuseum. Und da gab es schon in diversen Kreisen auch richtig tollen Widerstand. Also so könnte ich mir vorstellen, ich liebe ja dieses Garden Museum in London, das ist ganz fantastisch, die machen super Ausstellungen. Sie haben auch so ein tolles Gespür dafür, wie unsere heutige Zeit viele Veränderungen aus dieser Zeit des frühen 20. Jahrhunderts oder die Mitte des 20. Jahrhunderts aufgesogen hat. Aber wir haben manchmal vielleicht auch gar nicht mehr das Interesse und auch nicht die Zeit, uns immer mit ihren historischen Hintergründen auseinanderzusetzen.
Ja, da haben wir jetzt eine kleine Lücke geschlossen, würde ich sagen. Also ich habe schon mal wahnsinnig viel gelernt. Vielleicht einfach nur der Vollständigkeit halber. 1960 ist sie gestorben, hast du gesagt. Mhm. Wo könnte man denn hinpilgern, wenn man zu ihrem Grab möchte?
Nee, von ihr ist nichts zu finden. Also sie hat darauf Wert gelegt. Oh. Sie wollte auch in der Öffentlichkeit nur durch das wahrgenommen werden, was sie selber geschaffen hat.
Die Rosen, durch die nach ihr benannt
genau.
ist.
Genau, also das, was sie auch als Unternehmen und auch als Schule gegründet hat, hat noch eine Weile fortbestehen können, aber es in der Form existiert es heute auch nicht mehr. Und ich glaube eben, dass vielleicht am interessantesten ist, wenn man sich mit ihr beschäftigen will, es gibt schon so eine Flower School auch noch in London, wo sehr viel Wert gelegt wird auf die Erinnerung an sie und auch in der Auseinandersetzung mit ihr. Und ich denke, es sind auch die Vasen, die an sie erinnern. Natürlich auch ihre Bücher. Ihre Bücher kann man nach wie vor kaufen. Soweit ich es weiß, gesehen habe, sind es immer die original herausgebrachten Bücher der 30er oder der 50er Jahre.
Und ihre Schriftstücke. Gibt es irgendwelche Interviews von ihr, wenn sie 1960 gestorben ist? Vielleicht war sie schon mal im Fernsehen oder so, dass man noch ein YouTube-Video finden kann oder so. Mich würde noch interessieren, wie sie so von der Persönlichkeit her war. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, sie hat sich ja als Künstlerin gesehen, sie ist durch die Haupteingangstür reingegangen, nicht durch den Dienstboteneingang und so. War sie dann so eine elegante Persönlichkeit, die auch wusste, wie sie wirkt, wie wichtig sie ist? Oder war sie eine bescheidene Frau aus bescheidenen Verhältnissen, die sich zurückgehalten hat und die vielleicht die Blumen matt sprechen lassen oder so?
Also ich wüsste kein Interview. Es gibt natürlich auch Fotografien, schwarz-weiß kenne ich halt nur, wo sie selber drauf zu sehen ist. Sie muss nicht so groß gewesen sein. Ich glaube, sie war eher eine kleinere Frau. Ich denke, sie war sehr elegant. Sie legte ja sehr viel Wert auf die Schönheit, auch der Gestaltung in jeglicher Form. Aber ich denke nicht, dass sie so eine Persönlichkeit war, in dem Sinne exzentrisch oder so. Und sie wirkt irgendwie immer sehr, in England sagt man so ein Hands-on-Gardener. Also es gibt so auch Fotografien, wo sie zu sehen ist. Sie arbeitet Schmutz an den Fingern und hat aber die ganze Welt dadurch verzaubern können.
Ja, es ist ja jetzt, wenn wir unsere Folge bringen, kommt ja draußen der Frühling. Und ich hoffe, dass alle jetzt Lust haben, wieder in die Natur zu gehen und vielleicht auch selber was zu sammeln oder sich vielleicht was zusammenzustellen aus Blumenladen und der Natur. Also ich glaube, du hast uns da eine Menge Inspiration gegeben. Also vielen Dank, Editha. Es war wirklich eine tolle Geschichte oder ist eine tolle Geschichte. Die Bücher verlinken wir auf jeden Fall und du hast uns auch ein paar Fotos versprochen. Also ihr findet dann auf unserer Website frauenleben-podcast.de auch Fotos von deinen eigenen Gestecken.
Ja, richtig.
Ja, sehr schön. Da könnt ihr euch inspirieren lassen, wenn ihr dann Lust habt, gleich selber tätig zu werden.
Ja, dann vielen, vielen Dank, Editha. Super spannend. Schön, dass du da warst.
Ich sag danke.
Wunderbar.
Und dann bis zum nächsten Mal euch
allen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unsere Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel. Und unter susannepopp.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram @frauenleben.podcast.